Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Podcast Studio in die Welt an alle, die uns hören. Es sind ja Millionen Menschen, die uns zuhören. Jedes Mal, Andi, guten Tag.
Guten Tag, lieber Ralf. Ich muss dich leider enttäuschen. Es sind nicht Millionen.
Okay, dann hast du
mir knapp Hunderttausende, aber nicht Millionen. Ja. Aber das soll uns nicht unter Druck setzen. Wir haben es aufgrund dieser hohen Reichweite ja nicht verändert, sondern wir reden immer noch darüber, was wichtig ist.
Ja, worüber wollen wir?
Für euch. Ja. Wie hieß mir nochmal? Der Podcast.
Der sich bewegt, alle bewegt, vor allem Männer bewegt, aber Frauen interessiert. So war es mit den Themen. Was das genau heißt, erklären wir euch gleich. Jetzt erstmal unser Jingle, bitte.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Andi, wir haben viel heute aufzuarbeiten, unter anderem ein Trauma, was den deutschen Fußball betrifft, vielleicht so. Ich muss ja sagen, ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, wo ich wirklich schmunzeln musste, und es betrifft auch den deutschen Fußball. Und zwar hat die Süddeutsche getitelt Wunschgegner Deutschland. Wir waren ja mal Angstgegner Deutschland, fand ich ganz gut, muss ich sagen, als Headline. Genau, es hat sich etwas verändert, wir sind wieder ausgeschieden. Ich find's
ja. Gar nichts verändert, wie die letzten Male.
Ja, genau. Wie geht's dir nach dem Aus?
Du weißt ja, ich bin so ein strukturierter Mensch. Ich muss jetzt mal ganz kurz so ein bisschen so den Ablauf planen für heute, damit auch alle wissen, was abgeht. Ne? Also, mir geht's gut, danke. Ich bin wütend. Ich freue mich aber auf diese Episode.
Mhm. Warum?
In der wir vielleicht noch mal ganz kurz sprechen können, in der wir auch einen Gast haben.
Aha.
Und die Hitzewelle ist vorbei, zumindest hier gerade.
Ich merke tatsächlich, ich bin schon
so, das war so meine Struktur.
Ja, sehr schön. Dann können wir ja reinstarten. Da genau. Du den Gast jetzt schon vorgestellt hast, holen wir unseren Gast doch rein. Wir haben eine Gästin, um genau zu sein. Es ist, bitte?
Ich wollte mich überlegen, sagt man Gästin, ist das korrekt?
Das werden wir jetzt unseren Gast fragen. es ist Rachel Etze. Und Rachel ist rassismuskritische Trainerin. Und wir kennen uns aus einem anderen Podcast, da haben wir uns schon mal ausgetauscht. Ich habe Rachel nochmal eingeladen. Es passt auch gerade zu aktuellen Themen, die laufen. Und da wird uns Rachel auch ein bisschen beim Einsortieren helfen. Ich sag mal Schweinsteiger, ich sag mal Tar. Wir werden am Rande vielleicht über unseren Fußballer Mecha sprechen. Das ist aber ein anderes Thema an der Stelle. Herzlich willkommen, liebe Rachel.
Ja, danke dir für die Einladung oder danke euch für die Einladung. Freue mich schon sehr, mit euch gleich darüber zu diskutieren, über die vielen Themen, die wir jetzt gleich besprechen werden.
Rachel, du bist ja auch im Fußball unterwegs. Wie und in welcher Funktion? Auch darüber werden wir noch sprechen. Du hast ja gerade mitbekommen, dass Fußball-Deutschland gerade so ein bisschen den Trauerflor ausgerollt hat, beziehungsweise gar nicht mehr, weil es sich eigentlich so anfühlt wie die letzten beiden Turniere auch. Und das hat was mit einem Nimbus zu tun, den wir verlieren als Fußballnation. Wie nimmst du das so wahr? Und was hast du bisher von dieser Weltmeisterschaft überhaupt mitgenommen?
Also diese WM gehört wahrscheinlich, also jetzt gerade auch eben für den deutschen Kontext, definitiv nicht zu den schönsten WMs, die wir erlebt haben. Also ich merke auch immer wieder in den Debatten, dass wir uns tatsächlich mal so ein bisschen von diesem Sommermärchen einfach mal lösen müssen. Also da ist so ein ganz tiefes Bedürfnis, dass wir genau daran andocken und wieder sozusagen eben diese Erfolge feiern. Aber die Zeit ist jetzt, und so hart wie das klingt, erstmal vorbei. Ja, das ist jetzt die dritte WM, die nicht gut gelaufen ist. Und da müssen wir uns auch erstmal von erholen. Also ich muss auch dazu sagen, dass sowieso jetzt auch mit den ganzen Debatten um den Fußball herum, du hast Schweinsteiger genannt, die Situation jetzt um Tar, dass es eigentlich jetzt zeigt, dass wir mit vielen Problemen gerade zu kämpfen haben und dass jetzt erstmal der Fußball so nicht positiv besetzt ist. Und ach genau, du hast ja mich auch noch gefragt, wie welcher Funktion ich da überhaupt unterwegs bin. Also du hast gesagt, ich bin rassismuskritische Trainerin. Ich bin zuerst immer Ethnologin, das heißt, dass ich über die Forschung in den Fußballbereich reingekommen bin, habe mich also mit dem Thema Beleidigungskultur im deutschen Männerfußball beschäftigt, darüber die Masterarbeit geschrieben und bin dann in den Fußball rein und habe dann angefangen, für die Nachwuchsleistungszentren eben mit dem Schwerpunkt Rassismus Workshops anzubieten, auch für den DFB, und bin jetzt also seit knapp 3 Jahren in den Fußballstrukturen unterwegs. Genau, also einmal in der pädagogischen Hinsicht, aber auch auf medialer Ebene, dass man eben vor allem ganz spezifisch über das Thema Rassismus spricht, weil so der Sportbereich, vor allem eben Schwerpunkt Fußball, in der gesamten auch Rassismusforschung gar nicht so richtig begutachtet wurde. Ne? Es sind viele andere Bereiche, die sich angeschaut werden, aber der Fußball ist so ein Bereich, der jetzt gerade so richtig noch sichtbarer wird, nicht mit dem Rassismusproblem an sich, sondern mit der Arbeit, die sozusagen gegen Rassismus in Strukturen gemacht wird.
Hast du denn das Spiel gesehen am Montagabend?
Ich
frage euch beide, weil bei Breit ist man ja auch nicht mehr sicher heutzutage.
Ja. Rachel hat's gesehen. Genau, ich habe tatsächlich, ja genau, es ist mein zweites Spiel gewesen, was ich zumindest eine Halbzeit geguckt habe bei dieser Weltmeisterschaft. Ich wollte eigentlich jetzt so ein bisschen einsteigen. Genau, habe ich auch in Teilen gemacht, aber genau, war nicht erfolgreich. Und ich habe nach der ersten Halbzeit, war ich schon wieder auf der Autobahn, Andi. Das mache ich ja immer, wenn Deutschland spielt. Genau, weil man
sich dann... Ich verstehe es einfach nicht, also das ist... Wir steuern auf eine große Krise zu in diesem Podcast. Also da große Differenzen.
Ja, aber Rachel hat geguckt. Du hast, hast du mit Freunden geguckt, oder?
Also da waren auf jeden Fall sehr viel Anspannung gewesen. Ich muss auch dazu sagen, dass es bei mir so ein bisschen auch konfliktbehaftet, muss ich sagen, weil ich natürlich aus so einer Perspektive, die halt sehr stark eben auf das Thema Rassismus schaut und eben auch auf globale Ungleichheiten, dass es für mich immer auch gleichzeitig irgendwo eine Freude ist, wenn eben Nationen, die es zum Beispiel jetzt in der Geschichte nicht so weit geschafft haben, auch schaffen. Deswegen habe ich mich einerseits schon für Paraguay gefreut, das ist ein krasses Erlebnis für sie, aber gleichzeitig natürlich ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl, als es dann zu Ende war, weil ich auch wusste, was im Nachgang passieren wird, wie viel Kritik es regnen wird, weil eben so auch schon die ganze Zeit eigentlich, also spätestens mit dem Spiel gegen Ecuador, ja immer wieder kritisiert worden ist, dass die deutsche Mannschaft sozusagen einfach eben nicht mehr den Standard erfüllt, den wir kannten vor, keine Ahnung, vor einem Jahrzehnt oder so, aber immer noch daran unbedingt andocken wollen. Deswegen war klar, als dann das Spiel zu Ende war, okay, jetzt wird's richtig losgehen.
Ja, stimmt, weil das ist ja tatsächlich so. Ne? Also ich gönne es auch grundsätzlich den Mannschaften. Ich habe ja immer ein legendäres Tippspiel, wo ich immer versuche, normal zu tippen. Ich merke aber immer, oder nach ja, Erfahrungswerten, die man aber eigentlich über Bord werfen kann, weil ja unheimlich viele Länder den vermeintlich etablierten Fußballnationen dann wirklich zeigen, hier, guck mal, wir sind teilweise besser. Und ich habe jetzt auch angefangen, ich hatte zum Beispiel bei Niederlande Marokko, habe ich dann für Marokko getippt, und weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die spielen so richtig gut und es wird auch mal Zeit, dass auch solche Mannschaften auch mal weiterkommen, nicht immer so die langweiligen Gleichen dann im Halbfinale stehen. Ne? Das ist, Marokko war ja letztes Jahr bei der letzten WM Vierter, ne? Aber das fand ich schon total gut, aber dass auch mal eine asiatische, eine afrikanische Mannschaft wirklich weit kommt, weil die spielen richtig coolen Fußball, es macht total Spaß und es ist richtig spannend. Deswegen für Paraguay freut's mich. Ich bin natürlich nicht so, sag ich mal, verwurzelt mit der deutschen Nationalmannschaft, obwohl man natürlich dann automatisch mitfiebert. Ne? Also ich bin, glaube ich, eher meinem Verein verbunden, deutlich stärker als jetzt der Nationalmannschaft. Aber natürlich freut man sich. Und das Ganze, ich finde es toll, wenn man morgens aufwacht und man weiß, ah, heute Abend ist das Spiel, man freut sich drauf, man fiebert hin, man merkt so eine Stimmung in der Luft, so alle fiebern dahin. Die Leute rennen mit dem Trikot durch die Stadt und man merkt so, oh, da passiert jetzt was. Und umso trauriger ist dann, wenn man ausgeschieden ist und jetzt die WM vielleicht nicht mehr ganz so beteiligt anschauen kann. Und dann aber genau das ist dann eingetreten, dieses Desaster, dieser Weltuntergang. Ne? Natürlich ist es halt schlimm oder für viele Leute halt auch nicht akzeptabel oder schwer zu verarbeiten, aber es wird jetzt auch sehr viel dann auch mit dem Zustand des ganzen Landes in Verbindung gebracht. Ne? Also eigentlich ist dann die Nationalmannschaft auch ein Abbild unserer des ganzen Landes, der Wirtschaftssituation, der Regierung. Jetzt wird der Nagelsmann, der wird verglichen mit Merz, die beide ja unheimlich großartige Kommunikatoren sind. Und also das wird schon echt spannend. Und dann merkt man, dass Fußball sehr schnell komplett andere Dimensionen einnimmt.
Ja, wobei der Merz ja auch hier, was Kommunikation betrifft, ja über Twitter geschickt hat, dass die deutsche Nationalmannschaft sehr gut gespielt hat. So, und genau, das hat wieder mal für Verwirrung gesorgt an der Stelle. Rachel, wir sind, wir haben dich ja auch unter anderem eingeladen, um ein paar Sachen zu sortieren. Genau, und nach dem Spiel ist halt das passiert, was man leider mittlerweile auch erwarten kann. Und zwar hat Jonathan Tah einen krassen, etwas Krasses durchlaufen müssen. Er hätte eigentlich der Held sein können durch sein Kopfballtor, was dann nicht gegeben wurde. So, dann hat er den Elfmeter verschossen und dann hat es Hasskommentare gehagelt unter seinem Instagram-Post. Das ist mittlerweile leider normal, oder? Wie siehst du das?
Ja, es ist definitiv Normalität. Ich würde tatsächlich sagen, auch jetzt so im Kontext so der geschichtlichen Entwicklung im Fußball, wie das eben mit Rassismus gelaufen ist, also vor allem auch im Hinblick auf die zum Beispiel die Özil-Debatte, hat sich das eben bei Tah nochmal auf einer ganz verdichteten Art und Weise gezeigt. Also es war nicht so, dass es ein Spiel war, wo er einfach super war und dann bei einem anderen Spiel vielleicht einfach, dass er sozusagen gescheitert oder es sind Fehler unterlaufen, sondern das war, wie du gerade beschrieben hast, während eines Spiels, dass er eigentlich in dem Moment, als er diesen Kopfballtor gemacht hat, wirklich der Held war und es hat dann nicht mehr lang gedauert, bis er dann einfach wirklich sozusagen einfach niedergemacht worden ist über die sozialen Medien mit rassistischen Beleidigungen. Und es hat einfach wieder gezeigt, dass eben genau gerade rassifizierte Spieler eine ganz krasse Projektionsfläche sind. Also Andi, du sprachst auch gerade von der deutschen Nationalmannschaft generell, also auch im Hinblick auf die politische Situation, immer eine Form der Projektionsfläche. Auch so ein bisschen so, jetzt könnte die deutsche Nation uns sozusagen retten vor der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Lage, vor der wir gerade stehen. Das heißt, da wird sowieso jetzt erstmal viel laufen auch an Herabwürdigung. Aber die Art und Weise, wie mit Tah umgegangen ist und das Spannende aber auch natürlich dann zu schauen, wie ist es eigentlich Nick Woltemade und Kai Havertz eigentlich ergangen, nachdem sie eben auch den Elfmeter sozusagen verschossen hatten oder nicht verwandeln konnten, dass man gesehen hat, gut, es folgt dann auf jeden Fall sportliche Kritik, aber auch sehr, sehr viel Befürwortung und Unterstützung. Bei Tah gab es zwar auch Unterstützung, Leute, die ihn dann den Rücken gestärkt haben, aber man hat eben mit den rassistischen Hasskommentaren ja zu rechnen und muss er jetzt auch noch weiterhin durchleben. Und das ist eine unfassbar harte Zeit für ihn, wird es auch in den nächsten Tagen und Wochen auch sein, weil dann immer wieder auch gezeigt wird, dass es eben nicht nur um die Leistung geht, also diese Idee von einer Leistungsgesellschaft oder Fußball, da gilt nur das Leistungsprinzip, es stimmt nicht. Es ist ganz stark gekoppelt eben auch an die eigene Identität, an Zuschreibungen, die sozusagen jemandem auch das Deutschsein absprechen. Das heißt, da ist nochmal ein ganz anderer psychologischer Prozess, der da abläuft, weil er einfach eine ganz krasse Projektionsfläche jetzt einfach auch wird.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr die Kommentare durchgelesen, weil ich das so absurd fand, ne? Weil, also ich glaube, da kannst du erstmal so rein sportlich ja niemanden Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch die Diskussion gehabt. Jetzt werden ja auch teilweise andere Mitspieler an den Pranger gestellt, die gesagt haben, nee, ich würde lieber nicht schießen. Jetzt sind das die Duckmäuser. Also von daher ist es umso respektabler, wenn jemand wirklich in so einer Situation antritt. Und ich weiß noch, wie ich da vorm Fernseher saß, mir ist das Herz, das hat gepocht. Ich dachte, oh Gott, also ich war nur Zuschauer, ne? Ich war mega aufgeregt. Ich dachte, komm, ich mach den Fernseher aus und guck einfach in 10 Minuten, wie es ausgegangen ist. Dann habe ich jetzt hier entspanntere Zeit. So, wie muss sich dann so ein Spieler fühlen in so einer Situation? Das finde ich erstmal total ehrenhaft, dass man da antritt. Und der Tah, nachdem er verschossen hat, hat er hinterher im Interview auch gesagt, ich würde beim nächsten Mal nochmal antreten, weil, ne, das ist, ich finde, das ist, man stellt sich dieser Situation, das ist so, respektabel. Und dass dann Leute darauf einschlagen, also erstmal unabhängig von der Herkunft, aber dann auch noch so diese Rassismuskeule auspacken, das ist einfach, ich kann es gar nicht fassen.
Ja. Total. Und vor allem auch, das ist ganz spannend, als du das auch gerade beschrieben hast, ne, dass man, wenn dann der Elfmeter, wenn das jetzt gerade dazu kommt, ne, wie gespannt man dann eigentlich vor dem Bildschirm sitzt. Und da muss man sich vorstellen, für Menschen, die auch noch rassifiziert sind, die gucken ja nochmal ein bisschen anders drauf. Das heißt, wir schauen nicht nur drauf, so, ey, hoffentlich macht er den, sondern auch wirklich, bitte mach den, weil danach wird etwas passieren. Und das erinnert so ein bisschen wieder an die EM 21, ne, mit Sancho, Saka und auch Rashford, als die drei schwarzen Spieler der englischen Nationalmannschaft verschossen hatten und es einen racist Shitstorm über den Medien gab und auch eben zum Beispiel in London auch schwarze Menschen auf der Straße angegriffen worden sind deswegen. Das heißt, da ist so ein Blick auf, wenn also Tah schießt, ich habe sofort gedacht, bitte, du musst den machen, weil jetzt geht's hier wirklich um was und hier geht's nicht darum, nur weiterzukommen, 16. Finale zu schaffen, sondern es geht auch um deine mentale Gesundheit und vor allem auch das, was mit Deutschland passiert, wenn's eine rassifizierte Person ist, die den Elfmeter nicht verwandelt. Und das ist ein Druck, den kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Ja, diese Perspektive habe ich gar nicht gesehen, ne? Also dass es diesen zusätzlichen Druck gibt, also den nimmst du wahrscheinlich anders wahr als ich, ne? Weil ich habe mich da gar nicht, also in diese Situation aus dieser Perspektive reinversetzt. Aber es ist total nachvollziehbar, was du sagst. Dann hat das plötzlich eine Dimension, die ja nicht nur für ihn als Person Auswirkungen hat, sondern vielleicht für die ganze Gesellschaft, wenn sich dann sowas, wie du es sagtest, in London, dass die Leute angefeindet werden, ne? Also Wahnsinn, ja. Ralf, ich bin dir, du wolltest auch was sagen.
Alles gut. Aber ich glaube, das kann man ja in allen gesellschaftlichen Geschichten gerade verfolgen, dass genau das immer passiert. Es wird immer diese pauschale Schublade dann aufgemacht. So, und es geht ja sehr, sehr viel gegen Migranten im Moment und Migration. Das ist ja nicht nur ein Fußballthema im Moment, sondern sobald etwas passiert, wird immer direkt übergestülpt und so. So, da haben wir es ja wieder, ne, mit dem Finger drauf gezeigt. Es ist aber ja auch nicht so, dass es erst jetzt neu so ist, Rachel, oder? Also du verfolgst das ja über deine Studien schon sehr, sehr lange. Wir haben ein Vorgespräch gehabt und du hast gesagt, dein Blickwinkel ist ein etwas anderer, weil du das als Ethnologin betrachtest. Mhm. Magst du das mal erklären, wie der Ansatz dann ist und wie man darauf schaut?
Genau, also als in Ethnologie gehören wir eher zu den Sozialwissenschaften. Das heißt, dass wir uns auf jeden Fall sehr stark eben mit sozialen Dynamiken, mit Lebensrealitäten von Menschen beschäftigen. Und in der Ethnologie ist es nochmal ein anderer, spezifischer Ansatz, weil wir uns vor allem mit den Lebensrealitäten von den Menschen, die wir erforschen, uns beschäftigen. Das heißt, dass wir ganz viel in diese Geschichten reingehen, in die Erfahrungen, die diese Menschen machen, um daraus sozusagen auch dann die Schlussfolgerungen zu ziehen, wie das eigentlich gerade gesellschaftlich aussieht. Und daher ist zum Beispiel, also gerade wenn man sich auch so die Geschichte im Fußball anschaut, wenn es auch vor allem um gesellschaftliche Themen geht, wie zum Beispiel Rassismus, dass zum Beispiel eben der ZDF-Dokumentarfilm Schwarze Adler zum Beispiel eine sehr, sehr gute Grundlage ist, weil er da zum Beispiel die Geschichte von schwarzen ProfispielerInnen nachzeichnet, ne? Also da kann man sich, es gibt natürlich ganz viele rassifizierte Gruppen im Fußball. Also es sind Menschen auch, die von antimuslimischen Rassismus, antiasiatischen Rassismus etc. eben betroffen sind. Und das heißt, da gehe ich also rein. Das heißt, ich gucke mir zunächst einmal an, was bedeutet es eigentlich für diese Lebensrealitäten? Also was sind das für Erfahrungen, die diese Menschen, wie müssen sie sich eigentlich durch diese Welt navigieren? Das ist zum Beispiel als erster Nationalspieler Erwin Kostel in den 70er Jahren sehr, sehr gutes Beispiel, der in einem Umfeld aufgewachsen ist. Also im Englischen sagen wir Hostile Environment, ist also eine wirklich gefährliche Umgebung, wo du eigentlich permanent mit Rassismus, mit Druck, mit Ausgrenzung, mit Herabwürdigung konfrontiert bist und sozusagen dein Nervensystem erstmal lernen muss, wie navigiere ich mich hier eigentlich durch die Räume. Das heißt, eine ganz, ganz tiefe Form der Anpassung, die stattfinden muss, um dann eben nicht immer wieder Zielscheibe von etwas zu werden, was man so aber eigentlich gar nicht verhindern kann. Und dann zeigen sich dann eben über die Geschichte, dann hat man eben Personen wie Gerald Asamoah, Otto Addo beispielsweise oder der Vater von Leroy Sané, die eben dann nochmal spezifisch über ihre Rassismuserfahrung sprechen und man dann eben sieht, okay, man hatte eben vor allem in den 90er Jahren, also wirklich einen Mob, muss man sagen, in der Fankurve, der getobt hat mit rassistischen Kommentaren, Fangesängen, wie auch immer. Und man eben heute sagt, ja, aber das hat sich doch jetzt verändert, das gibt es so nicht mehr. Ja, nicht mehr so spezifisch in der Fankurve, aber es hat sich einfach nur verlagert in die Social-Media-Sphäre sozusagen. Das heißt, da findet das immer noch statt. So, und diese Entwicklung eben nachzuzeichnen, aber auch vor allem für den Fußball auch zu realisieren, dass, hey, der Rassismus kommt übrigens nicht nur aus der Fankurve, das ist Teil der Strukturen. Das ist übrigens auch der Grund, warum in den Strukturen wir auch da fast gar keine rassifizierten Menschen sehen. Also auf dem Platz, ja, haben wir eine sehr hohe Anzahl von Menschen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen. Aber wenn wir höher in die Strukturen gehen, da tauchen die irgendwie überhaupt gar nicht mehr auf. Das heißt, wie soll ich dann als Spieler oder Spielerin, die betroffen ist, mich in diesem Umfeld, also bewegen? Wo kriege ich da wirklich auch die Unterstützung von Menschen, die meine Lebensrealität nachvollziehen können? Und das ist so etwas, worauf ich gucke. Also klar, die strukturelle Ebene, aber vor allem auch das Individuum anzuschauen und zu gucken, was zeigen sich da eigentlich für Muster? Und da sind die Lebensrealitäten von den Betroffenen sehr, sehr, sehr ähnlich.
Wenn du sagst strukturell, das ist so eigentlich das Schlüsselwort, um einige Sachen zu verstehen, kann man nämlich direkt auf Schweinsteiger kommen, weil es gab die Debatte um seine Aussage, wie er die Spieler oder das Spielsystem der Elfenbeinküste bezeichnet hat mit ne wilde Spielweise etc. Hilf uns doch bitte mal einzusortieren, warum das quasi strukturell rassistisch ist und wo das Problem in der Aussage ist.
Und auch gut, dass du auch nochmal sagst, was das Problem in der Aussage ist, weil viele Menschen einfach auch nicht begriffen haben, dass es gar nicht spezifisch um Schweinsteiger geht, sondern wirklich um die Aussage, die er getätigt hat. Diese Aussage, die er getätigt hat, also das, was du gesagt hast mit dem bisschen afrikanischer Fußball, unorthodox, wild gespielt, wenig Taktik, das ist eine koloniale Narrative. Die kennt man aus dem 18., 19. Jahrhundert von europäischen Kolonialherren, die ja auch den Fußball auf den afrikanischen, südamerikanischen Kontinent, Asien, Ozeanien gebracht haben. Und man dort eben über diese Menschen aus einer eurozentrischen, also beziehungsweise aus einer westlichen Perspektive beurteilt haben, wie diese Menschen sind. Das heißt, man hat sich selbst als Maßstab gesehen. Wir sind die Zivilisierten, wir sind weiterentwickelt, wir sind strategisch gute Denker. Und hat dann aber auf diese Menschen projiziert, dass sie es eben nicht sind, dass sie eher primitiv sind, dass sie unterentwickelt sind, dass sie eben dieses strategische Denken nicht haben, aber ganz stark eben auf ihre Körperlichkeit reduziert werden. Und diese Narrative, die ist so alt und wird immer wieder in der Sprache reproduziert. Und damit, was man also damit macht, ist, und das ist ganz spannend, weil viele haben das wahrgenommen, als wäre es eine fachliche Fußballanalyse. Leute, das ist nicht fachlich, das sind Weltbilder, die wir hier die ganze Zeit reproduzieren, weil wir ein bestimmtes Bild haben vom afrikanischen Kontinent, dass sie uns sozusagen nicht gleich sind, dass es also dieses Machtgefälle gibt, dass wir eigentlich über ihnen stehen und dass wir also überlegen sind, zumindest in dem Fall im Fußballkontext, was man aber auch auf ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche eben übertragen kann. Das heißt, das ist also eine Sprache, die er genutzt hat, die aus der Kolonialzeit stammt und die sehr viel Rassismus reproduziert hat und das immer noch tut. Und dass eben so viel Gegenwind kam in Bezug auf die Kritik, zeigt aber auch, dass diese Sprache wirklich als normalisiert gilt. Das ist normal. Also wenn es jetzt nicht so viele Menschen geben würde, die schon sensibilisiert sind für die Thematiken, also vor, keine Ahnung, 30 Jahren hätte man das dann noch so stehen lassen und dann hätte keiner was dazu gesagt, weil das ist normal. Ja, und deswegen ist das so relevant, einfach zu verstehen, dass es einen geschichtlichen Hintergrund hat und dass es immer wieder Weltbilder reproduziert, die andere Menschen oder andere Nationen oder Kontinente unter eben europäische Länder stellt. Und das sind Machtgefälle, die wir oder ich zumindest auf jeden Fall nicht mehr haben möchte. Und daher ist es so wichtig, auch darüber zu sprechen.
Also ich habe dieses Interview live im Fernsehen gesehen und habe mir in dem Moment erstmal gar nichts dabei gedacht. Und dann kam ja relativ schnell im Internet, in Kommentaren, kam halt die Kritik auf. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe aber auch festgestellt, dass es auch vielleicht eine gewisse Unsicherheit gibt oder man auch das halt lernen muss. Deswegen sind solche Debatten halt so wichtig. Weil natürlich sagt man erstmal, das hat er ja gar nicht so gemeint, der ist doch kein Rassist. So. Und das ging ja nur um Fußball. Aber wie du sagtest, da sind Narrative und so Grundhaltungen oder so, die man halt gelernt hat, die sind halt so tief da drin, dass man die gar nicht mehr hinterfragt und sagt, wieso, ich habe doch nur über Fußball gesprochen, warum darf ich das nicht sagen? Und man geht gar nicht tiefer rein, überlegt mal, was bedeutet das eigentlich? Und dann finde ich es ja auch immer interessant, wer diskutiert denn da? Ne? Und, oder wie kommt es dann bei den Menschen an, die wirklich aus dem Land sind? Da hat sich ja dann auch der Trainer geäußert und hat gesagt, das ist rassistisch, ich empfinde das so. Ne? Das war vielleicht auch mal eine interessantere Aussage, als wenn jetzt hier, ich sag mal, jetzt sämtliche InfluencerInnen in Deutschland hier irgendwie große Protestvideos starten. Gut, dass man darüber diskutiert, aber ich fand es halt gut, dass dann auch sich manche Leute gemeldet haben, auch Gerard Asamoah hat ja, fand ich, auch eine sehr differenzierte Antwort nochmal gepostet nach ein paar Tagen. Dass man da aber anfängt und ich glaube, dass viele Menschen, ich auch, lernen müssen, was kann man sagen, wie ist dieses Narrativ und wo kommt das her? So, das würde ich jetzt dem Schweinsteiger zugute halten, dass er das auch lernen muss. Was anderes ist natürlich, was du dann eben gesagt hattest, also mit Tar und so, also wie kommt man auf die Idee in Social Media, weil man natürlich da im geschützten Raum ist, weil man anonym ist, ne, kann man halt Sachen raushauen, wobei teilweise die Leute ja noch nicht mal anonym sind, die stehen da mit Klarnamen da und hauen Sachen raus, und ich denke, ey, das ist halt, das geht gar nicht, das ist dann wirklich für mich nochmal eine krassere Form, aber trotzdem müssen die Leute, müssen wir alle als Gesellschaft lernen, damit umzugehen, weil es halt jahrhundertelang halt eben so geduldet war, dass man halt einfach sprechen konnte, wie man wollte, ne?
Ja. Ich finde es auch nochmal ganz wichtig, dass du das mit dem Lernen gerade erwähnt hast, weil man muss gewillt sein zu lernen. Und viele sind nicht gewillt zu lernen. Und wenn ich mich daran erinnere, an Schweinsteigers Statement, nachdem eben so viel Kritik ist geregnet, nachdem es so viel Kritik geregnet hat, dass eigentlich nur die Aussage war, so, dass es kein Rassismus war. Ja. Und das ist ein Problem, dass wir also dann nicht lernfähig sind, sondern erstmal in diesen Widerstand gehen und versuchen, uns in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen oder dagegen zu halten. Und man hat aber auch gesehen, wie viele Menschen sich natürlich, ich meine, Schweinsteiger, der ist eine Koryphäe im Fußball. Der Typ ist eine Autorität. Also da gibt's Leute über Social Media, die ganz klar sagen, also wenn Schweinsteiger spricht, ich glaube dem erstmal, ja, bevor was anderes kommt so. Das heißt, er ist derjenige eigentlich, der auch eine Deutungshoheit hat. Und das dann nicht zu hinterfragen oder beziehungsweise dann sofort in diese Schutzhaltung zu gehen, ihn zu schützen und dann die Narrative, also die Debatte zu verschieben in, er sei ein Rassist, was nicht gefallen ist, sondern die Aussage einen rassistischen Hintergrund hat. Das zeigt einfach, dass da auch eine mangelnde Bereitwilligkeit ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist übrigens im Fußball auch nochmal ganz spezifisch, weil wir sprechen ja auch von einer Entertainment-Industrie. Die Leute wollen Spaß haben, die wollen Fußball gucken, die wollen einfach ihr Leben genießen und am besten auch mal nichts mit problematischen Themen zu tun haben. Das heißt, in diesem Feld ist es sogar noch schwieriger, diese Themen zu platzieren oder zu diskutieren, weil man dann eben solche Sprüche hört wie, ah, jetzt macht ihr mir auch noch hier den Fußball kaputt, das kann ja nicht sein. Aber sorry Leute, für wen ist denn eigentlich dieser Fußball? Das ist halt natürlich auch die Frage, wer daran wirklich partizipieren kann, ohne herabgewürdigt zu werden. Und man sieht, da sind unterschiedliche Realitäten und wäre cool, wenn wir ständig irgendwie behaupten, wie inklusiv der Fußball ist und dass er alle Nationen, Kulturen und was weiß ich was in dieser Welt vereint, dass wir denen auch ein bisschen nachgehen und uns mal mit denjenigen beschäftigen, die nicht da inkludiert sind.
Ich meine, du hast ja da sowieso den einen guten Überblick, weil du ja in den Vereinen auch tätig bist und da auch quasi ja mit den Jugendlichen, mit den Junioren sprichst über die Vereine. Vielleicht nimmst du uns mal mit dahin. Wie läuft so ein Workshop ab und was stellst du fest, wenn du in den Vereinen bist? Weil es beginnt ja schon in der Jugend quasi, dass es nicht ganz richtig läuft. Der DFB hat verschiedene Initiativen gestartet, arbeitet ja unter anderem auch mit dir zusammen. Aber es ist halt, wie du sagst, irgendwie, ein ganzes Stück Weg noch zu gehen. So, wie ist das, wenn du in so einen Verein reinkommst? Vielleicht kannst du mal so ein Beispiel nennen.
Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, dass gerade eben in die DFL, die Deutsche Fußballliga, ist ja zuständig eben auch für den ganzen gesamten, klar, Lizenzfußball, aber eben auch für den Nachwuchs. Und da ist es eben vorgeschrieben, dass man eben Präventionsarbeit dort zu leisten hat. Ne? Das heißt, die Vereine können sich dann eben aussuchen, wen sie dann reinholen, um bestimmte Themen zu besprechen, wie jetzt zum Beispiel Rassismus oder Diskriminierung. Und in den Workshop-Räumen ist es so, dass ich vor allem Nachwuchsspieler drin habe. Also ich bin zumeist eben im Männerfußball unterwegs. Ich hatte auch mal eine Profi-Frauenteam gehabt, aber vor allem eben Nachwuchsspieler und auch eine männliche Profimannschaft. Und ich da vor allem eben mit den Erfahrungen von Spielern arbeite. Das heißt, dass wenn ich im Workshop-Raum bin, dass ich dann natürlich erstmal einen ganz starken Fußballfokus habe. Diese Nachwuchsspieler, das Einzige, woran die denken, ist, dass sie Profi werden wollen. Da kann ich nicht als jemand, der im rassismuskritischen Bereich unterwegs ist, reingehen und allgemein über Rassismus sprechen, ohne mich auf den Fußball zu fokussieren, weil das ist nochmal ein anderes System. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit den Erfahrungen von Spielern wie Mario Balotelli, Jordan Torunariga, Mohamed Salah, also you name it, all diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben und kommen dann beispielsweise rein, habe dann eben so laminierte Bilder von diesen Spielern ausgelegt, dann lade ich mal die ganzen Nachwuchsspieler ein, aufzustehen, dann gucken wir uns mal die Bilder an und dann machen wir erstmal so ein Ratespiel, dass sie erstmal schauen, wer sind diese Spieler, erkennt die vielleicht auch das Bild, also in welchem Kontext, in welchem Spiel dieses Bild gemacht worden ist, da sind die Spieler unfassbar gut, die können an dem Bild nur erkennen, ah, das war dieses Spiel gewesen, genau in dem Kontext. Und dann fangen wir an, über die Erfahrung von diesen Spielern Spielern zu sprechen. Und das ist besonders wichtig. Also die strukturelle Ebene im Rassismus zu besprechen, ist immer wichtig. Aber ich gehe lieber erstmal auf die Erfahrung von den betroffenen Spielern, weil es ist ein männlicher Raum. Und in diesen männlichen Räumen geht es auch immer darum zu schauen, wie kann ich Raum schaffen, dass die Emotionen hier Raum haben. Weil es immer im männlichen Raum meines Erachtens nach im Fußball bestimmte Emotionen gibt, die erlaubt sind und andere eher unterdrückt werden. Das heißt, diese verletzliche Seite in den Blick zu nehmen, ist für mich relevant. Und das ist ganz spannend, wie die Spieler auch darauf reagieren. Also man merkt von ganz viel Diskussionsbedarf bis eben auch Stille im Raum, wo man mal so wirken lässt, was es eigentlich für diese Spieler bedeutet, in diesem System unterwegs zu sein, wo sie halt eben permanent von also auch Rassismus eben umgeben sind. Und man vor allem auch, das ist sehr, sehr spannend, man weiße Spieler auch in den Räumen hat, die ja dann teils ja auch natürlich mit den rassifizierten Spielern befreundet sind, auch privat, und dann erst in dem Raum hören, was die eigentlich für Erfahrungen gemacht haben. Und dann so sitzen und denken sich so, ey Bruder, wie konnte ich das nicht sehen? Ja, also da diese Brücken zu schlagen, dass da unterschiedliche Lebensrealitäten sind in einer Mannschaft. Und das ist etwas, was wir immer wieder besprechen. Aber auch natürlich so die Frage, was können wir eigentlich machen? Was sind denn eigentlich meine Handlungsoptionen? Wie können wir diese Themen auch im Verein immer wieder platzieren? Weil es braucht ja auch für diese Spieler eine Form der psychologischen Sicherheit, dass man das benennen kann, dass das passiert ist. Weil man hat eben zumeist in den Vereinen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Personen sitzen, die eben nicht rassifiziert sind, die keine Rassismuserfahrung machen. Und es gibt Menschen, die einen Blick dafür haben, die sensibilisiert sind und die unterstützen. Und es gibt eben auch Personen, da können auch Trainer dazu gehören, die keine Sensibilität dafür haben und sich mit dem Thema auch überhaupt nicht beschäftigt. Also ich erinnere mich an eine Profimannschaft, die ich hatte, wo ich da gerade den Raum vorbereitet habe, und dann kam halt eben der Trainer rein, hat sich die Sachen angeschaut und sagte, was ist denn hier los? Da meinte ich, ja, wir machen jetzt gleich einen Sensibilisierungsworkshop zum Thema Rassismus, und er einfach sagte, hä, ist das noch ein Problem? Und dann den Raum verlässt. Ja, also da merkt man, das sind wirklich einfach auch harte, harte Strukturen. Da würde ich mir als rassifizierter Spieler zweimal überlegen, ob ich hier Erfahrung teile oder eben nicht. Ne, das ist ja im Ende des Tages immer noch ein leistungsbezogener, konkurrenzbasierter Wettbewerbsraum. Da hat Verletzlichkeit erstmal so keinen Raum. Und das sind so die Themen, die wir in diesem Kontext besprechen. Und also aus meiner Erfahrung heraus kommt das bei den Nachwuchsspielern, besonders bei denen, echt richtig gut raus. Also richtig gut an, meine ich. Und auch bei der Profimannschaft kam halt auch ein Spieler auf mich zu. Ist auch ein bekannter Spieler, der sagte, du Rachel, wir brauchen diese Workshops alle 3 Monate. So. Und zeigt auch, dass der Bedarf da ist, aber müsste einfach noch viel tiefer in den Strukturen verankert sein.
Ja, das ist doch wahrscheinlich sowieso auch richtig, ja, weil so ein einmaliger Workshop irgendwie, der kann zwar dann irgendwie aufwecken und so eine erste Erkenntnis schaffen, aber wie oft findet es denn tatsächlich statt, dass du dann regelmäßiger in Vereinen bist?
Also ich habe jetzt, ich kann jetzt mal einfach das Beispiel nennen, zum Beispiel bei TSG Hoffenheim, da war ich jetzt im Januar gewesen und werde im August jetzt zum Beispiel wieder da sein. Das heißt, es hängt auch natürlich vor allem von den pädagogischen Leitungen ab, dass wie oft sie die Leute reinholen. Das heißt, es gibt eben Personen, die total voll hinter dieser Arbeit stehen und immer wieder schauen, dass man reingeholt wird, dann vielleicht auch für andere Themen nochmal. Und dann gibt's irgendwie auch Vereine, wo man dann einmal da war und dann auch nur einmal da war. Ne? Das heißt, es kann dann hoffentlich sein, dass sie dann vielleicht einfach jemand anderen reinholen, aber es kann auch sein, dass das dann eben auch nicht der Fall ist. Ne? Also es ist dann wirklich unterschiedlich, hängt immer dann aber auch von der Besetzung ab in den Vereinen, wie sehr man hinter diesen Themen steht.
Vielleicht kannst du noch mal einmal erklären, warum sich die Vereine reinholen, was so das Ziel nochmal ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt innerhalb der Mannschaften oftmals gar nicht so das Problem ist, weil die Leute miteinander halt groß werden. Aber vielleicht ist es halt dann auch, dass sie lernen, sie sind irgendwann in der Öffentlichkeit oder sie sind auf dem Fußballplatz, das kann auch schon im Jugendbereich so sein, dass man von außen hin plötzlich Einfeindungen bekommt. Ob man die dann halt irgendwie darauf vorbereiten kann, weil eigentlich müsste die ganze Gesellschaft so Workshops kriegen, weil da geht's ja dann los. Dann hätten wir auch diese Debatten nicht, was ist jetzt Rassismus und was nicht. Und ach, er hat's ja gar nicht so gemeint. Oder nein, ich habe das nicht so gemeint. Ich mag's ja alle und dann bin ich auch kein Rassist. Punkt. Das ist ja so ein Argument, wo du sagst, ja gut, dann braucht man gar nicht mehr weiter zu diskutieren. Ne? Also was ist so die Intention der Vereine?
Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also Ralf, du hattest mich ja vorhin als rassismuskritische Trainerin vorgestellt und nicht als Antirassismus-Trainerin. Und da beharre ich auch immer drauf, um ehrlich zu sein. Weil es ist spannend, weil in den Vereinen, gerade dann, wenn die Sensibilisierung noch nicht so fortgeschritten ist, die Vorstellung ist, wir holen jemanden rein, der uns dabei unterstützt, wie wir gegen Rassismus, der draußen stattfindet, häufig in der Fankurve, wie wir dagegen angehen können. Das ist überhaupt nicht meine Intention, weil der Rassismus auch in den Strukturen ist. Und allein das ist ein ganz krasser Wechsel in der Perspektive, dass wir uns nicht nur auf die rassistischen Beleidigungen fokussieren, die dann irgendwie über Social Media stattfinden oder in der Fankurve, sondern gucken, was passiert denn eigentlich innerhalb, es kann innerhalb einer Mannschaft sein, also es existiert auch Rassismus innerhalb einer Mannschaft. Es können Stereotype, okay, Sachen immer wieder reproduziert werden. Ich meine, Schweinsteiger ist das beste Beispiel. Der hat in seiner gesamten Karriere mit so vielen rassifizierten Spielern was zu tun gehabt oder mit denen gespielt oder war mit denen befreundet. Und man merkt trotzdem, das muss nicht die Sprache verändern. Ne? Das Denken ist trotzdem da verankert. Das heißt, das Ziel ist erstmal, den Blick zu verschieben, sich selbst mal zu reflektieren, die eigene Struktur zu reflektieren und zu gucken, wie zeigt sich denn Rassismus als Struktur und nicht als Einzelfall, sondern als Struktur. Das heißt, wer entscheidet hier eigentlich? Wo fließen die ganzen Gelder und Ressourcen beispielsweise hin? Wer hat hier Entscheidungsmacht? Wie sieht es eigentlich mit der Kaderplanung aus? Ja, die Kaderplanung ist ein Riesenthemenfeld, wenn es um Rassismus geht, weil die Frage immer ist, welchen Spielern wird welchen Eigenschaften zugeschrieben, was übrigens auch aus der Kolonialzeit kommt, dass eben weißen Spielern sehr stark eben dieses strategische Denken, dieses Führen zugeschrieben wird und schwarzen Spielern zum Beispiel immer wieder diese Körperlichkeit in den Vordergrund gestellt wird und man immer wieder diese Beschreibung hat wie athletisch und schnell. Also wenn ich in einen Workshop-Raum reingehe, also übrigens sind manchmal auch Trainer dabei, manchmal habe ich auch nur Trainer im Raum und frage, was gibt es denn da für Stereotype? Jeder weiß sofort Bescheid, was man über schwarze Spieler sagt, weil es ist Common Knowledge, ja, es ist so Common Sense fast schon, dass man weiß, dass es diese Zuschreibung gibt. So, und dann zu gucken, wie wirkt sich das eigentlich aus auf die Kaderplanung? Wo sind sie denn eigentlich positioniert? Ne? Das heißt, also zum Beispiel einen rassifizierten Torwart zu finden, müssten wir auch immer ein bisschen länger gucken im deutschen Fußball zum Beispiel, ja, oder dass eben vor allem auch schwarze Spieler sehr stark eben auf den Außenbahnen, ne, im Sturm oder so positioniert sind. Aber dann hat man eben vor allem im zentralen Raum eben auch dann vor allem weiße Spieler oder als Mannschaftskapitän. Also da gibt es Strukturen, es haben sich Sachen auf jeden Fall schon verändert, keine Frage, aber da gibt es tatsächlich auch ein System in der Art und Weise, wie sich Rassismus auch zum Beispiel in der Kaderplanung zeigt, durch diese rassistische Zuschreibung, die man macht. Oder auch eben zum Beispiel, wie es mit dem Transfer aussieht. Wie werden eigentlich die Spieler hierher transferiert? Was gibt es eigentlich im Hintergrund für rassistische Praxen? Also da gibt es zum Beispiel eben auch die Art und Weise, wie zum Beispiel Körpergliedmaßen auch zum Beispiel abgemessen werden. Hat es auch schon gegeben. Das erinnert an die Kolonialzeit, wie rassifizierte Menschen zum Beispiel auch vermessen wurden. Ne? Also da sind so Sachen, die da passieren, die sieht man so nicht, aber die finden tatsächlich statt. Und das ist alles Teil einer rassistischen Struktur. Also auch, wo die ganzen großen Verbände, FIFA, UEFA, wo die alle sitzen, wer über wen entscheidet, das ist alles Teil dessen, wo die Macht zentralisiert ist. Und das ist also das Ziel in diesen Workshops, darauf hinzuweisen, wir reden hier nicht von einem Einzelfall, wir reden hier von einem gesamten System, das durchzogen ist von rassistischem Denken und rassistischem Handeln. Und zu verstehen, dass es hier nicht nur um eine Beleidigungen oder auch Herabwürdigungen geht, sondern ein System, das darauf angelegt ist, dass eine Gruppe Privilegien erhält und eine andere keine Privilegien erhält. Oder nur bedingt. Und das aufzuzeigen, das ist die große Herausforderung und da sitzen wir jetzt gerade. Ne? Also über die Medien haben wir viel immer dieses Thema, da ist jetzt gerade wurde jemand rassistisch beleidigt aus der Kurve heraus, dann schafft es irgendwie, keine Ahnung, in die FAZ oder sonst was und dann diskutieren wir darüber. Aber wirklich dieses Strukturelle sich anzuschauen, da sind wir gerade erst noch dran. Das ist also noch ein Weg.
Aber wenn du dann in den Vereinen bist so, dann arbeitest du vornehmlich in den Jugendabteilungen und du sagst, ab und zu kommt mal ein Trainer dazu. Wie sieht das denn mit den Verantwortlichen aus? Weil ich finde, auch in dieser Diskussion, die wir jetzt ja hier ein bisschen besprochen haben, um Schweinsteiger, um Tar etc., so mal eine richtige Rückendeckung von den Oberen des DFBs zum Beispiel etc., dann in Vereinen von Vereinspräsident etc., gibt es ja dann nie. Dann ist die Erklärung ein Teil vielleicht irgendwie aus dem zu nehmen, was du jetzt gerade gesagt hast. Die verstehen es ja gar nicht. Die wissen nicht, was falsch ist und können dementsprechend vielleicht nicht entschuldigen, aber sie werden ja darauf aufmerksam gemacht. Also wie ist deine Erfahrung mit den Verantwortlichen tatsächlich?
Ja, das ist so eines mit der größten Probleme, die wir tatsächlich haben, weil wenn die Verantwortlichen sich da klar positionieren würden, wären wir auch in der Debatte und in der Außenwirkung ganz anders. Aber man hat einerseits eben Verantwortliche, die mit dem Thema also auch einfach nicht viel zu tun haben oder eigentlich gar nichts zu tun haben, es sei denn, es kommt Kritik von außen. Also da ist das Wissen nicht so richtig da. Und dann muss man aber auch dazu sagen, und das ist, knüpft wieder ein bisschen an diese Lernfähigkeit an, die du vorhin angesprochen hast, die Frage ist für die Verantwortlich, bin ich eigentlich bereit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und wenn man sich mal die Kreise der Verantwortlichen anschaut, da sitzen ja immer die gleichen. Ne? Also eine weiße Frau, die es überhaupt in diese Strukturen schafft, das ist schon eine krasse Errungenschaft. Sonst hat man häufig eben vor allem ältere weiße Männer, die in diesen Räumen sitzen. Was bedeuten würde, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen müssten, ja, würde das zwangsläufig auch bedeuten, dass Strukturen wirklich dann brechen müssen, weil wir diese Machtzentralisierung so einfach nicht mehr haben können, wenn wir weitergehen möchten. Das heißt, was ich da eher sehe, ist wirklich eine Zurückhaltung. Das ist eher eine nicht klarere Positionierung. Also da diese Floskeln, wir sind gegen Rassismus. Also die ist schon so, also die ist sowas von gestern. Also ich kann es nicht mehr hören. Also ich kann es wirklich nicht mehr hören. Sondern es geht wirklich um diese Frage, was haben wir eigentlich damit zu tun? Was können wir eigentlich selbst praktisch machen, um eben diese Spieler zu schützen, aber auch Strukturen zu schaffen, dass es Schutzmechanismen sind. Und dadurch, dass sie sich dann selbst an die Nase fassen müssten und das dann auch eine strukturelle Wirkung hätte, sieht man da einfach, dass man sich da nicht bewegt. Ne? Also man versucht dann vielleicht, es waren früher die Kampagnen oder man holt sich Menschen rein, die dann ein bisschen ne, so nette Sensibilisierungsworkshops macht, aber dieses wirkliche, okay, wir müssen hier uns verändern in dieser Struktur, so funktioniert das nicht mehr. Boah, also der Weg ist auch unendlich lang.
Das ist ja beim Fußball generell so, also ist auch bei anderen Themen, also ich habe da durch meinen Hauptberuf doch einige Einblicke gefunden und das ist ja dann auch ein Umfeld, wo es viele Alpha-Tiere gibt, wo die Leute oftmals aus dem Bauch her Entscheidungen treffen und dann sagt man, wir sind halt Sportler, wir sind halt Fußballer, da ist das halt so, da ist das anders. Ne? Wenn man auch einfach mal generell strukturell an Themen rangeht, dann fehlt da oftmals, habe ich so den Eindruck, das Verständnis für, weil am Ende ja ist ja nur ein Ball und da muss man nicht strategisch, taktisch, strukturell irgendwie an die Dinge rangehen, ne, sondern das ist dann irgendwie so. Also von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch der Wille sicherlich da ist, aber dann die Bereitschaft auch zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen und die Dinge auch zu verstehen, das ist dann nochmal eine andere Sache. Ne?
Wobei ich finde, das ist jetzt etwas, was wir auch hier schon mal besprochen haben. Einen Teil haben wir ja mit der Tuba Ticker besprochen dazu, ne? Mit der du ja, die du ja kommunikativ beraten hast, auf ihrem Weg zu einer möglichen quasi Vorstandsmitgliedschaft beim 1. FC Köln. Aber es hat ja auch was dazu zu tun mit dieser Männlichkeit und dem, wie sich Männer betrachten. Da geht auch mit rein, wie wir strukturell, also das Thema Gleichberechtigung betrachten. Das ist ja, sind ja ähnliche Bereiche auch an der Stelle. Also einmal Diskriminierung und einmal Rassismus. Also kann man nicht immer voneinander trennen, oder Rachel?
Nee, überhaupt nicht. Also Diskriminierung ist eigentlich eher der Überbegriff für die unterschiedlichen Formen, die es gibt. Ne? Sexismus, Rassismus, Queer, beziehungsweise also Homofeindlichkeit, wie man das auch nennen möchte. Da gibt es also ganz viele Formen, die alle da stattfinden. Das Ding ist, und da würde ich tatsächlich was eine andere Perspektive mit reinbringen, Andi. Und zwar glaube ich nämlich nicht, dass der Wille da ist. Der Wille ist nicht da. Wenn der Wille da wäre, es gibt unzählige Möglichkeiten, diese Strukturen zu brechen, weil rassifizierte Menschen haben schon über die Jahrhunderte hinweg ganz viele Strategien schon entwickelt, wie man eben diese Strukturen, wie man das verändern kann, wie man das brechen kann, wie man mehr Perspektivenvielfalt auch mit reinbringt. Aber ich muss das wollen. Und das ist nicht gewollt, weil das ganz viele Machtverschiebungen bedeutet. Und das Gleiche haben wir eben auch in Bezug auf das Thema Sexismus. Und deswegen, was dann Frauen auch in den Strukturen erleben, das wäre eine eigene Podcast-Folge, weil das sind ähnliche Mechanismen. Das sind ähnliche Mechanismen. Und es geht ganz einfach darum, man will das nicht. Weil da wird sich Macht verschieben. Plötzlich werden andere Diskurse geführt. Die Deutungshoheit wird verliert man selbst. Und vor allem auch, dass ich in diesen Räumen, in denen es ja so gemütlich ist, weil ich mich ja die ganze Zeit selbst gespiegelt bekomme, weil einfach Leute aus dem ähnlichen soziokulturellen Kontext mit mir da im Raum sitzen, wird sich komplett verschieben. Und ich kann mich dann doch nicht mehr so in diesem Umfeld bewegen, weil plötzlich da jetzt eine Frau ist oder plötzlich auch eine rassifizierte Person jetzt da ist. Das heißt, die Strukturen verändern sich radikal und es würde ganz viel verändern, wenn wir zum Beispiel jetzt überlegen würden, dass in der medialen Berichterstattung hätten wir auf einmal sensibilisierte Menschen, vor allem rassifizierte Menschen, noch mehr Frauen, die zum Beispiel jetzt irgendwie Fußballspiele kommentieren. Und in den Vorständen, in Präsidien sitzt da eine total gemischte Gruppe. Also ich glaube, wir würden dann nochmal eine andere Form von Rassismus erleben. Die wird nochmal stärker zum Vorschein kommen, wenn eben diese marginalisierten Positionen in diese Machtzentren reinkommen. Weil das ist nämlich sozusagen die nächste Stufe des Kampfes, weil da sind wir jetzt gerade. Es ist der Kampf darum, wer jetzt Deutungshoheit hat und wohin die Ressourcen eigentlich fließen. Dementsprechend, die wissen ganz genau in den Strukturen, warum man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt. Weil man könnte einfach jemanden reinholen und sagen, wir machen jetzt mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr irgendwie strategische Beratung, wie wir dieses System mal aufbrechen und gucken, wie können wir hier mehr Raum schaffen für andere Lebensrealitäten und Perspektiven. Und das wird nicht gemacht. Und es gibt einen Grund auch, warum es nicht gemacht wird. Und ich merke das auch selbst, wenn ich irgendwie auch zum Beispiel ich bin ja auch mal in Fußballverbänden unterwegs gewesen. Meine Fresse, ey, das ist wirklich, also das ist echt ein anderes Level an Widerstand, was ich da erlebt habe. Wirklich, es sind halt einfach auch wirklich konservative und wie du sagst, Ralf, männliche Räume, wo man sich halt auch nicht erzählen lassen möchte, dass so wie das gerade läuft, nicht mehr funktioniert. Dementsprechend ist das eigentlich so die größte Herausforderung, dass es genug Menschen gibt in Machtpositionen, die das einfach nicht wollen.
Ich meinte mit dem Willen auch so, also das ist ja, natürlich sagt man in der Öffentlichkeit, ich bin gegen Rassismus und dann heben wir eine Fahne oder ziehen ein T-Shirt an oder verteilen Aufkleber, machen schöne Kampagnen, aber wenn es dann wirklich mal um die Sache geht, dann verschwinden die Leute, habe ich so den Eindruck plötzlich. Ne? Deswegen meine ich, also es ist so ein heuchlerischer Wille zu sagen, ja, natürlich sind wir, ja. Aber wenn man dann wirklich in die Strukturen reingeht, dann hört es halt auf. Nach außen, natürlich, wer sagt denn dann schon, ne? Also nein, kein Sexismus, kein Platz für Rassismus und so weiter, das ist doch alles ganz klar. Aber dann geht's halt, die Bereitschaft fehlt, dann wirklich reinzugehen. Deswegen ist das ja total gut und wichtig, was du machst. Also ich finde der Begriff, die Strukturen aufbrechen, das kann man sich wirklich so richtig bildlich vorstellen. Da muss man auch wirklich was aufbrechen, weil das ist alles so verkrustet, dass man da wirklich Räume schaffen muss, damit man da reinkommen kann, weil sonst kommst du da gar nicht durch. Deswegen kann ich total verstehen, wie du es meinst, ja. Ralf.
Ach so, okay, ich dachte, Rachel antwortet gerade.
So, genau.
Ja, alles gut.
Ich sage das hier so ein bisschen. Ich sage jetzt immer, jetzt hier bitte Nummern ziehen. Wer darf als nächstes?
Genau. Ich würde gerne nochmal aufzeigen, dass es nicht nur jetzt irgendwie in Fußball ein Problem ist, weil du ja auch in anderen Bereichen unterwegs bist. Und du hast ja im Rahmen deiner Arbeit für die Uni Mainz und deine Doktorarbeit auch die Polizei besucht, möchte ich jetzt mal sagen. Also du hast tatsächlich an Einsätzen teilgenommen, diverseste Art und hast da untersucht, wo findet Rassismus statt überhaupt? Wenn ja, in welchen Bereichen? Aber dein Ansatz war natürlich wieder der ethnologische. Du bist jetzt nicht mit diesem Vorurteil reingegangen, es findet sowieso statt, sondern du wolltest gucken, was finde ich, richtig?
Jein. Also der Ansatz ist richtig, den du gerade beschrieben hast, aber ich bin nicht mit einem Rassismusfokus reingegangen. Tatsächlich. Also ich bin nicht mit einem Rassismusfokus reingegangen, sondern ich bin reingegangen, ich wollte den Alltag der Bereitschaftspolizei untersuchen. Das bedeutet aber auch, dass alle Themen, die da vorkommen, dass sie Platz haben. Und dazu gehört eben natürlich auch der Rassismus. Aber ich wollte mich tatsächlich wirklich einfach mit dieser Struktur beschäftigen. Was sind das eigentlich für Menschen, die zur Bereitschaftspolizei sind? Was bedeutet es eigentlich, in einer Einheit zu sein? Wie läuft eigentlich der Alltag ab? Das heißt, wir sind dann unterschiedliche Einsätze gefahren von, klar, Fußballspiele, Demonstrationen, Abschiebungen habe ich mitgemacht, Wohnungsdurchsuchungen wegen kinderpornografischem Material, zivile Observationen, also viele Einsätze mitgefahren, aber auch mit ihnen trainiert. Ne, Selbstverteidigung, Abwehr von Messerangriff, also das, was sie im Alltag machen. Und dann eben erkennt man sofort oder man sieht dann eben auch vor allem durch die Diskurse, die stattfinden, weil man darf nicht vergessen, ich gehe als eine schwarze Person in polizeiliche Strukturen in eine Zeit, wo die ganze Zeit über Racial Profiling gesprochen wird. Das heißt, also alleine meine Anwesenheit, dafür, das ist nämlich das Spannende, ich muss nicht nach Rassismus fragen. Meine Anwesenheit alleine wird dieses Thema bringen. Und das ist eben für eine Forschung, glaube ich, auch ganz gut, weil häufig dann eben auch kritisiert wird, auch in Wissenschaftskreisen, wenn ich von vornherein schon klar habe, es gibt Rassismus und gehe rein, um Rassismus zu untersuchen, wie in Anführungszeichen objektiv ist das? Also für mich ist es eigentlich auch schon gesetzt, natürlich gibt es Rassismus, aber ich gehe trotzdem offen rein und vielleicht entdecke ich eben Sachen, die vielleicht auch nicht in der Debatte vorgekommen sind. Ne? Also das ist, das kommt dann eben auch vor. Und ja, dann hat man eben auch gemerkt in den verschiedenen Einheiten, die nicht waren, vor allem auch, weil sie wussten oder ich mich auch so vorgestellt habe, dass ich eben auch nebenberuflich diese rassismuskritische Bildungsarbeit mache. Das muss ich transparent machen, dass es auch nicht so aussieht, als würde ich jetzt undercover als Aktivistin reinkommen und versuche dann die Polizei zu, mich sozusagen zu infiltrieren, um dann irgendwie aufzubrechen sozusagen. Das war überhaupt gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach nur wirklich wissen, wie sie funktionieren. Und dann kommen dann die gesamten Gespräche.
Und wie ist es dann angenommen worden? Also
ja, also ich muss dazu sagen, und das ist etwas, was Menschen, die in dieser, vor allem in der Antirassismusarbeit unterwegs sind, auch nicht so gerne hören, dass ich da tatsächlich auf sehr, sehr, sehr offene Menschen gestoßen bin. Also in dieser Polizeidirektion. Ich spreche jetzt nicht für alle polizeilichen Strukturen, das kann ich gar nicht. Nur dort, wo ich war. Aber dort, man muss auch dazu sagen, Durchschnittsalter ist irgendwie 25 Jahre, so in der Bereitschaftspolizei richtig krass. Und aber auch dann die Führungskräfte, die Einheitsführer, total interessant daran waren, an meiner Arbeit, also auch was ich nebenberuflich mache, außerhalb der Polizei. Das heißt, es gab unfassbar viel Diskussionen. Also man ist in einem Truppfahrzeug, ja, also die fahren ja in Trupps, fahren sie dann zum Beispiel ins Fußballstadion oder zur Demonstration und dann fängt man an, einfach im Raum oder im Truppfahrzeug an, über Rassismus zu diskutieren. Und man merkt eben auch, wie bei Polizeibeamtinnen häufig so ein bisschen, wie soll ich sagen, also manchmal auch so dieses Gefühl dafür, warum wird das eigentlich so kritisch gesehen? Zum Beispiel Thema Racial Profiling oder eben Polizeigewalt oder auch rassistische Polizeigewalt. Dass so dieses Verständnis dafür, für die Lebensrealität wieder von betroffenen Menschen, das ist häufig, das fehlt so ein bisschen. Es fehlt so ein bisschen. Und das ist so etwas, was ich dann eben ja in den Strukturen, in diesen Diskussionen auch mit reingebracht habe, wenn sie über diese Themen gesprochen haben oder auch wissen wollten, ja, warum ist das eigentlich so? Wir machen ja eigentlich schon unsere Arbeit. Das ist die Art und Weise, wie wir das machen. Was sollen wir machen in einem Bahnhofsgebiet, wo über 99% eben migrantischen Hintergrund haben? Ne, so. Und diese Diskussionen haben da halt permanent stattgefunden, wo man dann aber natürlich auch immer wieder kritische Positionen mit reinbringen musste, also auch aus der Rassismuskritik, wie eben nicht nur man als Individuum, sondern auch Polizei rassistisch sozialisiert ist. Das ist die Struktur. Und aus meiner Perspektive wurde das sehr offen angenommen, so dass ich dann nach der Forschung auch nochmal reingegangen bin, tatsächlich für zwei Workshops, einmal mit einer Einsatzeinheit und mit einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit zum Thema Rassismus, also einen Workshop zum Thema Rassismuskritik durchgeführt habe. Und man aber auch in den Räumen gemerkt hat, okay, da sind halt einfach auch verdammt krasse Widerstände. Das kann man halt nicht leugnen. Es gibt einige, die sind sensibilisiert dafür. Und dann gibt's halt andere, die das einfach, also einfach de facto einfach ablehnen und sagen, nee, das stimmt einfach gar nicht. Und dann wieder in die Debatte verfallen, ich bin kein Rassist und ich mache meine Arbeit. Ne? Also selbe Strukturen, Auswirkung nochmal eine andere, weil es ist die Polizei. Es ist die Polizei, die Macht hat über die Gesellschaft. Und zwar auch Macht darüber hat, wie und ob sie Gewalt einsetzt. Deswegen ist es nochmal ein viel, viel prekärer Bereich als jetzt zum Beispiel andere Bereiche, wenn es eben um das Thema Rassismus geht. Daher noch viel, viel sensibler.
Jetzt hast du in dem Vorgespräch hast du mir erzählt zum Beispiel, es gibt so Sachen, die sind gar nicht so offensichtlich. Ihr habt ein Schusstraining gemacht und dann seid ihr in Räume gekommen irgendwie und dann gibt's ja diese Pappkameraden, die Aufsteller dazu.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, jetzt beim Fußballfahren oder bei der Polizei?
Nee, bei der Polizei, genau. Und dann gibt's ja, das ist ein kleiner Unterschied. Gut, dass du darauf hinweist, Andi. Ja, mittlerweile Gott sei Dank für den Verein noch nicht geschossen. Nein, genau, aber
Torschuss. Halt.
Torschuss, Mann. Ja. Genau. Ja. Aber genau. Aber ihr habt diese Schusstraining gemacht, Rachel, und diese Pappkameraden, die hatten quasi in ihrer Anmutung eine migrantische Anmutung, richtig, ne? Mhm.
Richtig. Nicht wirklich, genau. Oder? Also Doch. Also das ist nämlich das Spannende und da auch nochmal diesen Ansatz, den ich fahre als Ethnologin. Das heißt, wir machen also, in dieses Einsatztraining kann ich natürlich jetzt nicht so detailliert reingehen, weil es ist auch für den Schutz der Beamten, dass man eben nicht zu sehr detailliert darüber schreibt oder spricht, wie das einfach funktioniert. Aber es gibt eben eine Übung, die sie machen, das heißt BUD oder BUD, Betreten und Durchsuchen. Das heißt, da üben sie regelmäßig, wie sie eben Wohnungsdurchsuchungen machen, ne, in unterschiedlichen Kontexten. Und ja, dann hat der Einheitsführer eben sozusagen mir beigebracht oder mir auch vermittelt in der Art und Weise, wie sie sich durch diese Räumlichkeiten navigieren. So, und dann interessiere ich mich dafür, was mache ich mit dem Körper, wie hält man die Waffe, worauf gucke ich eigentlich, wie bewege ich eigentlich meinen Körper, wie ist mit der Reaktionsfähigkeit. Und natürlich aber meine eigene Sensibilisierung dann auch gleichzeitig wahrnimmt, ah, interessant, egal in welche Richtung ich gucke, egal wo die Tür aufgeht, ist ein Pappaufsteller und das sind alles rassifizierte Menschen, die alle so ein bisschen... Also in Anführungszeichen ist jetzt wieder ein pauschalisierender Überbegriff, aber sowas, ne, südländisches, arabisches haben, ja, so sahen all diese Pappaufsteller aus. Und das ist nämlich ganz spannend, weil ich in dieser Zeit, also beziehungsweise kurz nach der Forschung auch nochmal für ein kleines Projekt, Austauschprojekt bei der mit der Polizei auch in den USA war, in Mississippi und Pennsylvania, und da waren eben auch ja Führungskräfte von diesen Polizeidirektionen, aber auch vom FBI dort und haben uns auch gezeigt, in der Art und Weise, wie trainiert wird oder wie die Beamtinnen lernen, sich oder wie sie damit umgehen, wenn sie zum Beispiel von BürgerInnen angegriffen werden in der Praxis, ne, wenn sie gerade irgendwie eine Verkehrskontrolle machen oder jemanden darum bitten, stehen zu bleiben, ne. Und was spannend war, überall in den Videos, wo die Beamtinnen angegriffen worden sind, das waren alles schwarze BürgerInnen in diesen Videos. Alle schwarze Personen. Und dann zu realisieren, und das haben diejenigen, also die die Führungskräfte da von der Polizei in Pennsylvania war das vor allem, also auch dann erstmal nicht wahrhaben wollen, dass dieses Trainingsmaterial, das sie nutzen, was eigentlich nur dafür da ist, um sozusagen Abwehr zu lernen für die Polizeibeamtinnen, dass das alles eben eine bestimmte Type ist, die immer wieder reproduziert wird durch die Videos, dass es natürlich einen Einfluss darauf hat, wie ich als Polizeibeamter eben durch die Straßen gehe und wie ich den Menschen kategorisiere. Und da war ein riesen Widerstand von diesem einen Polizeibeamten vor allem, der ganz klar sagt, nein, das hat nichts mit Rassismus zu tun und es hier geht um was anderes. Aber es lang gedauert hat, bis er verstanden hat, dass die ganze Zeit vermittelt worden ist, dass eigentlich schwarze Menschen eine Gefahr sind. Das ist das, was vermittelt worden ist in diesem Video. So. Und das aufzuzeigen und nicht nur, ne, da braucht man halt natürlich auch das Insider-Wissen und nicht nur, ja, wir kennen Racial Profiling, wir kennen das überall durch die Medien, durch das, was wir erfahren haben, durch Dokus oder eben Zeitungsberichte, aber intern in den Strukturen, also auch zum Beispiel an der Polizeihochschule, ja, also wenn ich dann mit Beamtinnen spreche, dass sie mir dann auch selbst gesagt haben, Rachel, geh mal an diese Polizeihochschule, da ist das übrigens auch mit diesen Pappaufstellern ein Riesenproblem. Und das haben mir die Beamtinnen gesagt, obwohl ich selbst nicht auf der Polizeihochschule war. Und dieses, wie soll ich sagen, ich würde nicht jetzt unbedingt von Vertrauen sprechen, aber vielleicht kann man das auch so nennen, dass natürlich durch meinen Ansatz, ich in die Strukturen reinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte mich mit allem hier beschäftigen, aber natürlich auch die kritischen Themen, aber ich bin offen für alles, dass es natürlich auch eine ganz andere Art ist, dann mit mir umzugehen. Dass sie dann sich natürlich auch öffnen und dann mir Sachen auch mitgeben, von denen ich gar nicht wusste oder die ich jetzt auch keinen Einblick irgendwie zum Beispiel hatte. Und das fand ich sehr, sehr spannend bei dieser Forschung oder vor allem auch mit dem ethnografischen Ansatz.
Hast du das denn auch an die Polizei zurückgespielt, deine Ergebnisse? Und gibt es da einen Austausch zu?
Also ich hatte direkt bei, kurz nach der Forschung, 2 Monate später, die erste Führungskräftetragung, wo ich dann schon mal einige Ergebnisse vorgestellt habe, aber bin ja sozusagen immer noch am Schreiben, das heißt, da kommen ja noch viele Sachen dazu, das heißt, es wird nochmal eine Führungskräftetagung geben, es wird nochmal Besprechungen geben, wo ich dann immer mehr Ergebnisse eben auch zurückspiegeln werde. Also bei dieser spezifischen Polizeidirektion ist wirklich, also zumindest auf der Führungskräfteebene, ein Bedürfnis da, Veränderungen reinzubringen, aber auch dann eben offen zu sein für die, ja, wie soll ich sagen, Also für die Einblicke, die ich erhalten habe. So, das kann ich jetzt auch pauschal nicht für alle Polizeidirektionen behaupten, würde ich auch auf keinen Fall machen. Es wird bestimmt Polizeidirektionen geben, wo ich vielleicht sogar hätte die Forschung abbrechen müssen, weil ich es nicht ertragen hätte. Also es besteht alles. Ich hatte Glück mit dieser Polizeidirektion, dass da eine Offenheit ist und da der Austausch auch eben besteht und man gewillt ist, sich das anzuhören, um zu gucken, wie können wir halt eben auch die Strukturen verändern für eben rassifizierte Personen. Wie es dann im Nachhinein aussehen wird mit einer Sicherheitsbehörde, wo bürokratisch sowieso, ja, also es ist eines der, auch wieder hier, wir haben konservative, alte, verkrustete Strukturen, wie sich das verändert, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich kann nur meine Arbeit machen, die Sachen reingeben und dann mal gucken, was dann passiert.
Ja, okay. Es gibt noch viel zu tun, haben wir gelernt heute. Was meinst du, Andi?
Ja, wir lernen viel. Also wir könnten jetzt auch noch ewig weitersprechen, weil es ist so ein komplexes Thema. Und was sich ja wirklich in alle Gesellschaften, alle ja im Alltag immer wieder zeigt, ne? Also das ist schon ein Thema. Aber man muss ja irgendwo anfangen und die Strukturen aufbrechen.
Genau. Ja. Rachel, es ist auf jeden Fall so, dass wir dir sehr danken, dass du uns ein bisschen beim Einsortieren geholfen hast. So, und wie der Andi schon sagte, das Thema ist unendlich. Und ich kann mir vorstellen, dass wir uns bestimmt an anderer Stelle nochmal mit dir austauschen. Wir sind jetzt hier mit dem Podcast allerdings am Ende unserer Zeit für diese Folge gekommen. Also ein herzliches Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und einfach mal deine Sicht bzw. auch die Sicht als Ethnologin mal eingebracht hast. Fand ich sehr wertvoll. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Rachel.
Gerne. Danke euch auch für die Einladung.
Genau, und tatsächlich irgendwie, ich merke das ja dann, Andi, wenn wir uns darüber unterhalten, und Rachel hat es ja dann auch beobachtet, dass wir ja selber feststellen, wie du ja auch, Andi, und ich, mir ging es tatsächlich auch im ersten Moment genauso, als ich die Schweinsteiger-Aussage gehört habe, so, man checkt's nicht sofort und dann kann man bei sich selber auch anfangen, Sachen zu verändern. Und ich hoffe auch, dass alle, die jetzt zuhören, vielleicht da mal einen Perspektivwechsel durch diese Folge bekommen haben. Das fände ich besonders wertvoll und dass wir einen Teil dazu beitragen, dass das passiert.
Sehr gut. Dann vielen Dank euch allen. Dann war es das dieses Mal wieder. Eine Sonderfolge, die wir außerplanmäßig veröffentlichen. Und sonst hört ihr uns immer wieder montags. Kann man sagen, immer wieder montags ist Getting Wild Zeit. Alle zwei Wochen. Aber wir tüften noch an einem ausgeklügelten Plan für den Sommer, der ja schon fast wieder vorbei ist. Heute ist ja fast kalt. Ich muss mir ein Jäckchen überziehen. Ach, das ist ganz ungewohnt. Nein, also wir arbeiten noch dran, Ralf, ne? Weil bald geht's ja für uns auf große Reisen. Bis dahin, alles Gute euch.
Ja, Rachel, dir eine schöne Sommerzeit. Genau, wir hören uns ganz bestimmt wieder. Ja. Und wo geht's für dich hin? Fährst du weg im Sommer? Das vielleicht noch abklärend. Hast du Urlaubspläne?
Ja, ich fahre an die Côte d'Azur. Das habe ich mir für dieses Jahr mal vorgenommen. Genau, freue ich mich auch auf jeden Fall. Aber suche jetzt auch noch ein zweites Urlaubsziel, weil ich auch noch mal ein zweites Mal in Urlaub fliegen möchte. Aber da beschäftige ich mich noch die nächsten Tage damit.
Sehr gut, das ist auch eine schöne Beschäftigung. Genau, ja. Dann kann jetzt auch der Kopf ein bisschen besser lüften, da wir nicht mehr ganz so heiß haben. Hoffen wir, dass es so bleibt. An der Côte d'Azur wird es auf jeden Fall richtig warm. Das richtig. Kann man wahrscheinlich versprechen. Genau. Ja. Andi, wir hören uns auch bald. Rachel und alle, die uns zugehört haben, Instagram gerne folgen und so weiter. Diese Folge wurde präsentiert von uns und von niemand anders. Wer uns mal präsentieren möchte, darf sich gerne melden.
Ich dachte gerade, haben wir einen Sponsor? Diese Folge wurde präsentiert von dem Weltkonzern Schlag mich tot, genau. Der uns
kommt alles.
Ja, okay, ne? Ich bin mal gespannt.
Mhm. Ja, also, okay, also. Bleibt locker. Macht's gut. Stabil. Ciao.
Tschüss. Ciao.